Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Wir werden mit dem heutigen Podcast eine neue Reihe eröffnen, und zwar die Reihe Perlen buddhistischer Weisheit. Die lehnt sich ja an ein Buch, das du verfasst hast, Silvia. Und wir werden einige dieser Themen jetzt gemeinsam erörtern, beziehungsweise ich werde dich fragen und du wirst dazu bestimmt einiges Aufschlussreiches sagen können. Und wir beginnen gleich heute mit dem ersten Kapitel, das Thema Armut. Das Thema Armut wird sich natürlich ohne das Thema Reichtum nicht erörtern lassen, denn beide gehören ja zusammen. Doch erstmal die Armut. Silvia, wie sieht denn der Buddhismus eigentlich das Thema Armut genau? Ist das Schicksal oder ist das selbstverschuldet oder hat es gesellschaftliche Gründe? Du wirst mir bestimmt einiges dazu sagen können.
Also die grundlegende Aussage, also es gibt natürlich sehr viele Aussagen auch im Buddhismus über die Jahrhunderte, das muss man auch sagen, weil jede Kultur prägt die buddhistischen Lehren, interpretiert sie auf ihre Weise. Und eine zentrale Aussage ist, dass der Buddha vor Extremen gewarnt hat. Also übertriebene Askese und übertriebene Völlerei, hat er gesagt, das hilft nicht. Ja, das fördert nicht eine freundliche, wohlwollende, dankbare Haltung, gleichmütig, auch wenn es mal schwierig wird, dem Leben gegenüber. Und von daher hat er gesagt, seine Mönche und Nonnen später, sie sollen in der Nähe von Dörfern leben, um den Kontakt mit den Menschen zu pflegen. Sie sollen einfach leben. Also es gab so eine Liste, was sie haben dürfen, ihre Gewänder und ein bisschen Medizin und eine Bettelschale und ein kleines Säckchen, um was reinzutun, fertig. Aber sie sollen die Menschen in den Dörfern bitten, ihnen etwas zu geben und alles essen, was sie kriegen, und nicht rummäkeln. Das vertrage ich nicht und das kann ich nicht essen und das kann, sondern dankbar sein, wenn sie etwas bekommen. Es ist natürlich klar, dass, also es gibt so ein indisches Sprichwort, was ich sehr liebe. Es war im Sommer 77, komme ich in Kalkutta am Flughafen an von Hongkong aus, nach einer dreiwöchigen China-Reise, und sehe am Flughafen ein Riesenplakat: Reich ist, wer teilen kann. Es hat mich bis ins Herz getroffen. Und ich habe jetzt das interpretiert auf Buddhismus, auf die Frage Armut. Arm ist, wer nicht teilen kann. Und das ist heute mein Fokus. Es ist natürlich klar, wir brauchen ein paar Dinge zum Überleben. Ich muss was zu essen und zu trinken haben und in der Regel ein Dach über dem Kopf. Und wenn ich Familie habe, irgendwie meine Kinder versorgen können. Das ist klar. Vielleicht auch noch die Eltern. Aber ansonsten ist die Frage der Armut eher eine kulturelle Frage. Und das wissen wir heutzutage ganz extrem, nämlich weil wir vergleichen können. Wenn ich sehe, mein Nachbar hat mehr als ich, dann will ich das auch haben. Und ein Teil der Anziehungskraft von Europa und von westlichen Ländern ist, dass Menschen überall auf der Welt per Smartphone sehen können, wie wir in Berlin und Zürich und Paris und London und New York leben können, die Reichen, die Wohlhabenden. Da werden nicht die armen Gegenden und gezeigt, sondern wir wissen auch, dass junge Männer aus anderen Ländern sich dann vor ein Mercedes stellen oder vor ein tolles großes Auto und ein Handy, ein Selfie machen und es nach Hause schicken und alle denken, das gehört dem, aber das stimmt gar nicht. Also ich brauche was zum Leben, aber zum guten Leben brauche ich mehr als überleben können. Da brauche ich ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft in irgendeiner Form und ich brauche Sinn im Leben. Gut, bei manchen Leuten ist das die Arbeit, okay, aber ich glaube, ich brauche einen tiefen Sinn, damit ich mich nicht arm fühle. Und ich bin, als ich 79 aus Indien zurückkam, war ich so erschüttert, U-Bahn zu fahren und so viel traurige muffelige Menschen zu sehen, die gut gekleidet waren. Ich habe 2 Jahre in Indien und Nepal gelebt und wurde so einen guten Draht zu den Menschen gehabt. Wir haben uns mit Gesten verständigt. Ich habe 10 Wörter Hindi gelernt und dann 10 Wörter Tibetisch. Und arme Leute haben mit mir ihren Tee geteilt. Ich habe überall Tee angeboten bekommen, wenn ich irgendwo spazieren ging, von Tibetern, von indischen Menschen. Und die waren einfach gekleidet und die hatten nicht viel, aber sie konnten teilen. Also jetzt, ich habe selbst in Kalkutta habe ich das erlebt, wo man auch Armut sieht. Aber von daher unterscheide ich jetzt erstmal, ich brauche was zum Überleben, aber zum Gutleben brauche ich Sinn und Zugehörigkeit, jetzt mal um 2 Begriffe zu nennen. Und möchtest du da noch mal was nachfragen oder soll ich noch was sagen?
Ich werde bestimmt noch mal explizit zum Thema Armut, also materielle Armut, ja, bestimmt nachfragen. Weil, ich meine, auch in buddhistischen Ländern ist die Schere ja groß. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, die westlichen Länder sind reich und in den buddhistischen Ländern sind die Leute halt arm, aber freundlich. Es ist ja schon lange nicht mehr so. Also die buddhistischen Länder leiden ja unter dem Kapitalismus der Welt ebenso wie wir im Westen. Und wie geht, trotzdem, es interessiert mich, wie geht die buddhistische Lehre damit um, dass Menschen so schrecklich arm sind und was ist die Verantwortung derer, die reich sind und wieso, was machen wir mit dieser Ungerechtigkeit, die ja im Zentrum dessen steht, zwischen arm und reich. Da würde ich schon noch mal ganz gerne ja, auf die materielle Armut zu sprechen kommen.
Da möchte ich jetzt mal erst mal zum kulturellen Kontext sagen. Als der Buddha vor 2500 Jahren etwa gelehrt hat, gab es die indischen Kasten. Das heißt, jede Berufsgruppe fast und jeder kleine neue Stamm, der zu Indien, zum Reich eines Fürsten dazu kam, wurde als Kaste integriert und die haben sozusagen für sich mehr oder weniger gesorgt. Und der Buddha hat eine Riesenprovokation praktiziert, dass er in seinem Orden die Leute ohne Berücksichtigung der Kasten aufgenommen hat. Und wenn ein ganz einfacher Bauer Mönch wurde, heute und morgen ein Brahmane, dann musste der Brahmane hinter dem neu ordinierten Bauernmönch sitzen. Das war schon eine riesige Provokation. Aber sozusagen das Sozialsystem war per Kaste geregelt. Er hat natürlich dann später, als er auch wohlhabende Schüler hatte, zu ihm kamen ja alle, also Fischer und Prostituierte und arme Mütter und was nach einer Weile, als die Nonnen zugelassen waren, der gesamte Bevölkerungsdurchschnitt kam, da hat er seinen wohlhabenden Schülern natürlich gesagt, wenn du was geben kannst, immer Leute unterstützen und viele haben ja dann auch die Orden, die Mönche und die Nonnen später unterstützt. Aber jetzt nochmal zur Definition von Armut. Buddha hat diese Extreme immer kritisiert. Keine Völlerei, sei zufrieden mit dem, was du hast. Und er hat unterschiedliche Motive und Absichten unterschieden, die finde ich immer noch sehr hilfreich. Also ich nenne es 2 Motive, die sind eher kausal, und 2 Absichten, die sind eher final auf ein Ziel gerichtet. Die 2 Motive sind, ich möchte meine kurzfristigen Bedürfnisse befriedigen können. Ja, wenn ich Durst habe, will ich was zu trinken. Wenn ich Hunger habe, will ich was zu essen. Wenn mir kalt ist, will ich eine Decke oder irgendwo einen Platz, wo es ein bisschen warm ist. Und wenn es regnet, will ich ein Dach über dem Kopf. Ja? Und das braucht man. Also selbst mit einem gewissen Maß an Askese, ein Lehrer hat mal gesagt, wenn es regnet, hilft Meditation nicht, da brauche ich einen Regenschirm oder ein Dach über dem Kopf. Ja, fand ich sehr, sehr witzig. Dann geht es auch darum, langfristige Bedürfnisse zu sichern. Wenn man Kinder hat, wenn man Eltern hat, wenn man ein Geschäft hat, dann muss man für die nächsten Tage und Wochen muss man ein bisschen Ressourcen haben, ein bisschen Geld haben. Also die braucht man zum Überleben und zum einigermaßen leben können, wenn man Verantwortung für andere hat. Und dann gibt es 2 Absichten, die eher final und spirituell sind. Ich will Befreiung von Gier, Hass und Verblendung. Ja, da, und da ist die, und die zweite, Absicht, ich will erwachen zum Wohle aller Wesen. Das ist dann die Mahayana-Vision des Lebens. Und um Befreiung von Gier, Hass und Verblendung zu finden, was ein Gefühl von Lebendigkeit gibt und von Zufriedenheit mit den Umständen, in denen ich lebe, dazu ist es gut oder hilfreich, ein bisschen unterschiedliche Lebensbedingungen zu erleben, weil man dann lernt, jetzt werde ich gierig, jetzt will ich mehr haben, als ich eigentlich brauche und so. Also umgehen mit dem, was ist, und das Beste draus machen, ist sozusagen die Faustregel des Buddha. Und zu merken, wenn ich neidisch werde oder sowas, dass ich dann eben erkenne, das liegt nicht primär daran, dass der andere mehr hat, sondern dass ich, obwohl ich eigentlich genug habe zum Überleben, auch mehr haben will. Ja? Also ich finde es hilfreich, jetzt mal für den generellen Ansatz, die eigenen Absichten und Motive immer wieder zu klären. Wenn ich was haben will, immer zu gucken, ist es jetzt ein kurzfristiges oder ein langfristiges Bedürfnis? Ist es jetzt, vielleicht sogar was Heilsames? Ich will verstehen, warum ich jetzt das unbedingt haben will. Oder warum ich auf den Besitz von anderen schaue. Wenn man jetzt in unsere Zeit geht, dann gibt es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts, also im Prinzip seit unserer 68er Bewegung, gibt es Bewegungen in allen asiatischen Ländern, auch gerade in den buddhistisch geprägten, wo man mehr auf Gerechtigkeit schaut und versucht, so Graswurzelbewegungen zu gründen, wo man sich an die Randständigen wendet und versucht, da einmal konkret zu teilen, zu helfen und so weiter, Armut zu lindern. Und da machen auch viele wohlhabende Menschen mit. Ja? Aber man versucht auch, neue Strukturen zu schaffen, dass Leute überleben können. Also dass kleine Bauern unterstützt werden, da gibt es viele. Da gibt es ja auch die Bewegung mit den Mikrokrediten, die in manchen Bereichen sehr, sehr gut funktioniert. Und manchmal wird natürlich auch Missbrauch damit getrieben, aber wo man versucht, dass ein paar Leute sich zusammentun und gemeinsam Mikrokredite aufnehmen und sich gegenseitig unterstützen und auch ihre Werkzeuge teilen. Also da gibt es moderne Bewegungen, aber ich denke, das hat immer was auch mit dem Zeitgeist zu tun. Und in einer Zeit, wo die Kasten immer noch in Indien, muss man denken, die sind seit 1948 offiziell abgeschafft in Indien, aber sie prägen das ganze Leben. Also das hat mich schon auch erschüttert, immer wieder, und auch im Gespräch mit Menschen aus Indien, die hier leben, die sagen, das ist eine Katastrophe. Es ist einfach immer noch so stark. Und daher, dass es bei uns ein anderes Thema ist, ist auch verständlich, denn wir haben eine lange Tradition. Wir hatten französische Revolution, wir hatten Aufklärung, aber wie lange dauert es trotz dieser starken Bewegungen, ja, bis man gerechtere Strukturen schaffen kann. Aber das hat wiederum mit Einstellungen zu tun. Und man kann das nicht von oben einfach nur einführen, weil Leute dann immer wieder Schleichwege finden und Schlupflöcher finden. Es braucht eine Haltung der Menschen. Ich will, dass es allen gut geht. Also eine Gemeinwohlorientierung. Und wir haben ja Bewegungen inzwischen hier mit Genossenschaften und so weiter. Aber wir hatten lange im buddhistischen Dachverband in den 80er Jahren eine Diskussion, sollen wir ein buddhistisches Sozialwerk gründen? Und damals war ich im Vorstand und habe ich da natürlich auch mitdiskutiert und habe gesagt, also ehrlich gesagt, wer das möchte, also wer mit anständigen Menschen arbeiten will, kann sich besser an die Caritas und so weiter richten, also an die wenden, weil die haben Strukturen inzwischen geschaffen oder auch Genossenschaften oder sowas, weil die sich da auskennen. Die Menschen, die zum Buddhismus kommen bei uns in den 80er, 90er Jahren, also seit 40 Jahren unterrichte ich, das sind nicht Menschen, die unbedingt sich sozial engagieren wollen, sondern die so sozial engagiert sind und politisch engagiert sind und ihren Beruf engagiert sind, dass sie fix und fertig sind mit den Nerven. Die wollen, das habe ich erlebt und erlebe es weiterhin in meinen buddhistischen Kursen, lernen, wie man Maß haltet mit seinen Kräften, wie man auf seine Kräfte achtet. Und ich habe daher eher den Ansatz, Leute, ich kann euch beibringen, euch dabei unterstützen, dass ihr haushaltet mit euren Kräften und dann in den Gruppen, wo ihr mitarbeitet, ob bei den Grünen, bei einer Genossenschaft, bei irgendeinem alternativen Wohnprojekt, euch dafür einsetzt, das Beste aus jeder Situation zu machen und dass die Menschen einander zuhören und miteinander auskommen. Denn das ist das größte Problem in allen, auch politischen Gruppen.
Ja, was ich jetzt rausgehört habe, ist schon aber auch, ich meine, du kommst jetzt aus dem Westlichen, auch aus dem Christianisierten. Und was du gerade erzählt hast, sind die 60er, ich meine, wir sind ja alle bereits vom Christentum geprägt und hast Caritas erwähnt und es gibt ja genug Organisationen.
Ja.
Und deswegen ist aber dann für mich trotzdem die grundlegende Frage, das Christentum sieht ja Armut ganz anders, idealisiert ja fast die Armut etwas und dämonisiert eigentlich die Reichen etwas, ist eine ganz andere Grundsatzlehre als das, was ich bislang vom Buddhismus verstanden habe. Also deswegen möchte ich nochmal zurückkurbeln. Sieht man im Buddhismus nicht trotzdem grundlegend Armut auch als Karma? Also ich meine, dann hast du halt im letzten Leben vielleicht was verbockt und jetzt bist du halt arm und dann muss ich dir jetzt aber nicht so helfen. Also im Christentum, dieser Impetus ja immer helfen zu wollen, der fehlt mir im Buddhismus dann schon. Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen so hingenommen, dass es halt Arme gibt und vielleicht haben sie Glück und werden im nächsten Leben dann besser geboren. Kann da irgendwie was grundlegend da sein?
Also ich komme nochmal auf die historischen Entstehungsbedingungen zu sprechen, denn keine neue Bewegung entsteht unabhängig von der Kultur. Und da gab es in Indien die Kasten. Und ich meine, wir haben jetzt über 200 Jahre hier oder 250, je nachdem wie man rechnet, Revolutionserfahrung in Europa und Aufklärung und so weiter. Und wie langsam geht es hier? Und dort geht es natürlich noch langsamer, aber es gab schon von Anfang an entscheidende Unterschiede, als nämlich der Buddhismus nach China kam. Betteln, das geht kulturell überhaupt nicht. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das heißt, buddhistische Klöster haben etwas gemacht, was in Indien undenkbar war. Die haben Ackerbau betrieben. Die hatten Landwirtschaft, damit sie sich selbst ernähren können. Das war undenkbar in Indien, weil man ja Tiere töten könnte. Ja, so, also es kommt immer auf den kulturellen Kontext an und der verändert sich sehr langsam. Und ich komme auch nochmal darauf zurück, der Buddha hat, also es gibt Ratschläge an einen König von Buddha, da blieb mir der Mund offen stehen. Der Herrscher soll dafür sorgen, dass Ordnung im Land herrscht, dass die Menschen ihren Berufen, ihrem Gewerbe nachgehen können, ohne dass es Schwierigkeiten und gibt, dass ihnen was gestohlen wird. Der Herrscher soll dafür sorgen, dass es Krankenhäuser gibt und Medizin zur Verfügung steht, dass Menschen behandelt werden können. Dafür sorgen, dass es keine total armen Leute gibt, sondern dass man denen Unterstützung gibt und so weiter, dass die Soldaten nicht plündern dürfen, sondern nur, wenn es darum geht, die Grenzen zu verteidigen gegen den Nachbarstaat, der halt da, oder Nachbarstamm, der halt über die Grenzen rennen will und die Kühe stehlen oder was auch immer. Also da gab es Ratschläge an einen König. Da habe ich gedacht, das haben wir heute noch nicht ganz erfüllt in vielen westlichen Ländern, dass also für alle eine Krankenversorgung da ist. In Amerika gibt es nicht mal eine Krankenversicherung. Ja, für alle Menschen. Ja, und eben sozusagen sich kümmern um die Armen und denen was zu essen geben und großzügig sein und so weiter. Also da habe ich gestaunt, Ratschläge des Buddha an einen König.
Kann ich ganz kurz ergänzen, ja? Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Das Zitat, lässt ein König zu, dass Armut in seinem Land einkehrt, werden die Leute immer stehlen, um zu überleben.
Finde ich großartig.
Ja. Ich meine, das nimmt uns ja alle auch hier in Verantwortung.
Natürlich, ja. Absolut. Ja. Aber jetzt noch zum Thema Karma. Also ich denke, die Karma, also Karma-Lehren sind für mich keine buddhistische Wissenschaft, die haben das erforscht und wenn man im letzten Leben immer andere Leute beschimpft hat, ist man in diesem Leben hässlich. Und wenn man im letzten Leben immer Geld verschwendet hat oder gestohlen hat, ist man in diesem Leben arm. Das ist eine monokausal-lineare Interpretation von unverständlichen Lebensumständen. Also ich denke, dass man, wenn man in einer Gesellschaft aufwächst, wo die Kasten festgezurrt sind, da muss man irgendwie was sich überlegen. Man kommt ja nicht raus durch eigenes Bemühen. Also muss das irgendwie Schicksal. Und Paul Tillich, der evangelische Theologe, hat gesagt, in der Antike und in vielen vormodernen Gesellschaften war Schicksal einfach das Leitmotiv. Ja? Und in religiösen Gemeinschaften, in den Hochreligionen, wurde dann Schuld, also ein bisschen mehr darüber geredet, aber in alten Gesellschaften war halt einfach, ja, das ist halt Schicksal, das ist geschickt, weil sie sich erlebt haben als jemand, der nichts daran ändern kann. Ja, also von daher halte ich also auch in der tibetischen Tradition gibt es Listen von Eigenschaften oder Erfahrungen, die man in diesem Leben macht und woher das kommt. Das ist also absurd, wenn man das liest. Aber ich sage dann manchmal pädagogisch, ja, wenn es einem hilft, großzügig zu sein in diesem Leben, damit man nicht arm wird im nächsten Leben, okay, aber das ist natürlich nicht eine besonders edle Motivation, sondern es ist immer noch, geht es nur um mich. Und das ist sozusagen das Problem mit den Karma-Lehren, es geht immer nur um mich. Ich will mein Karma verbessern. Ja? Also ich halte weder ich habe noch keine Unterweisung über Reinkarnation gehört, die mit den buddhistischen Lehren, die ich sonst kenne, irgendwie vereinbar wäre. Das ist für mich eine indische Überlieferung, die halt mitgelaufen ist und die natürlich je nachdem, wie ohnmächtig man sich in einem kulturellen Kontext fühlt, weitergetragen wird. Ja, Mai, ist halt so. Und alles, also ist auch fast eine monokausale, lineare Fortschreibung von der Erfahrung, es geht immer weiter. Es gibt keinen wirklichen Tod, sondern immer nur Verwandlung von Energie. Also als ich das in der Schule gelernt habe in Physik, den Energieerhaltungssatz, ja, habe ich gedacht, das stimmt. Ich war vielleicht 11, 12, 13 im Physikunterricht. Ja, alles verwandelt sich nur. Wir hatten ja einen Garten zu Hause, das hat man ja mitgekriegt, dass es nichts verschwindet, sondern alles verwandelt sich halt. Und dann für den Menschen wird es wahrscheinlich auch so sein, irgendwie. Meine Oma, die war für mich lebendig, auch nachdem sie schon gestorben war. Und mein Opa, mit denen habe ich mich unterhalten, innerlich. Irgendwie. Und meine Ahnen waren irgendwie da, weil es auch Fotos gab und Geschichten und so. Also und daher, ich halte das für eine sehr monokausal-lineare Interpretation von Umständen, die man nicht ändern kann. So. Aber hier, ich meine, hier ändert sich ja der Buddhismus. Es gibt den sogenannten sozial engagierten Buddhismus, aber man muss aufpassen, dass man es nicht als Rechtfertigung für Aktivismus nimmt, weil man nicht still sitzen kann. Also ich kenne Leute, die finden es fast unmöglich, mal 10 Minuten innezuhalten oder sich einen Abend freizuhalten, weil sie ständig von einem Treffen zum nächsten rennen und immer so mit idealen Vorstellungen, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen sollte, aber ihnen ist nicht klar, dass es dazu Menschen braucht, die gerne teilen wollen. Und deswegen ist mein Fokus eher, sei ein Vorbild für andere im Teilen können, im Vermitteln können, im mithelfen anderen und so. Und nicht versuchen, irgendwie eine gerechte Gesellschaft durchzudrücken. Das geht nicht ohne Menschen, die das wollen, weil sie immer Schlupflöcher finden, um wieder zu betrügen, wenn sie das nicht wollen, ist meine Einsicht oder meine Wahrnehmung der Situation.
Ja. Was ja auch schon so ist, ist, dass du Frauen, Menschen um dich versammelst, die schon von sich aus sehr engagiert sind. Aber das hat auch mit dir als Lehrerin was zu tun. Daher nimmst du das auch so wahr. Ich meine, ich kenne viele andere Lehrer und Lehrerinnen, die versammeln ganz andere Menschen um sich. Und das sind genau die, die halt dann sagen, ich sitze auf meinem Kissen und meditiere für die Welt. Und, ja. Ne? Also ja, muss man natürlich auch
du, so sehen. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, warum die Aktivistinnen zu mir kommen. Ich weiß, ich bin ein aktiver Mensch, ich habe bei Vereinen mitgearbeitet, ich war Klassensprecherin, ich habe immer was getan, soziale Projekte im Studium gemacht, Obdachlosenhilfe, was auch immer. Ich war immer aktiv und ich fand es so hilfreich, den Buddhismus kennenzulernen, der mir hilft, das zu reflektieren, was ich eigentlich tue und welches meine Motive sind und mehr oder weniger eine Balance hinzukriegen zwischen meinen Aktivitäten und meinem Bedürfnis nach Ruhe. Also ich hab diese Seite schon als Kind gehabt, so eine introvertierte Seite, aber ich wurde sozusagen extravertiert sozialisiert. Also da muss man einfach auch nochmal gucken. Und ich bin ja auch dafür und habe mich sehr dafür eingesetzt, dass Lehrende sich unterhalten, dass die sich treffen. Also für Konferenzen für Lehrer und Lehrerinnen buddhistischer aus verschiedenen Ländern. Wir haben internationale Konferenzen gemacht, wir haben europäische Konferenzen gemacht, wir haben deutsche Treffen gemacht. Ich habe immer noch Kontakt mit Lehrerinnen, dass wir über solche Dinge auch sprechen. Wer ist dein Publikum? Wer kommt zu dir? Was suchen die? Und wir haben natürlich, fast alle aus meiner Generation sind natürlich von der Befreiungstheologie, von der linken Bewegung, vom Christentum geprägt mit der Zuwendung zu den Armen und Randständigen. Das ist ein Teil unserer Kultur. Und wir reflektieren das, aber wir haben eben auch gemerkt, dass zum Teil Aktivismus jetzt im negativen Sinn, also aus dem inneren Druck heraus, immer unterwegs sein. Und ich muss dann sagen, zu dem Beten, das empfehle ich auch und ich mache es auch selber, wenn ich selber keinen Einfluss habe auf eine Situation, wie bestimmte Kriege im Moment, ja, oder schwierige Situationen auch in anderen Ländern oder so, dass ich dann Wunschgebete spreche. Und ich denke, das verändert auch das emotionale, geistige Klima in der Welt, wenn ich mit einem gewissen Maß an Zuversicht in die Welt schaue und auch Menschen ermuntere, auch wenn sie nicht innerhalb von 5 Jahren Berlin gerecht machen können oder ihr Stadtteil oder wenn ihr Mehrgenerationenprojekt plötzlich, wenn es da Streit gibt oder so oder in der Genossenschaft sagt, mach weiter und versuche heilsam zu handeln, ethisch zu handeln, nicht zu lügen, nicht über andere zu klatschen und zu tratschen. Also ich versuche die Menschen zu motivieren, dass sie das Heilsame tun, auch wenn sie nicht sofort Ergebnisse sehen. Und ich denke manchmal, unsere Erfolge in Industrialisierung und Technik verführen uns dazu zu glauben, man müsste nur einen richtigen Plan haben und dann hätte man das mit der Gerechtigkeit innerhalb von ein paar Jahren durchgesetzt irgendwie oder das Projekt richtig gut gemacht. Aber Menschen sind komplexer. Wir sind keine Maschinen. Und selbst wenn man uns, wenn wir uns selber bemühen, freundlicher und gerechter und ausgeglichener und so weiter, großzügiger zu werden und nicht so viel Dinge haben zu wollen, weniger gierig, wie schwer das ist. Weil wir sind halt geprägt durch unsere Kindheit. Ja, was wir da erlebt haben, prägt uns das ganze Leben und da auszusteigen ist nicht so einfach.
Ja, ich glaube, wir werden ja in unserem nächsten Podcast uns dann der Großzügigkeit explizit widmen, weil es hier ist ja einer der wenigen Wege, die aus dieser Armut- und Reichtumsfalle natürlich herausführen. Und trotzdem treibt es mich schon um. Also ich meine, der Buddhismus, der von der grundsätzlichen Verbundenheit aller Wesen spricht.
Ja, ja.
Und dass wir es aushalten, dass wir Menschen es aushalten, dass wir doch, ich meine, wir beide, wie wir sitzen und viele der Hörer und Hörerinnen, die zuhören, doch in einem relativen Wohlstand leben,
ja,
von dem wir sehr wohl noch gut was abgeben können, jeder einzelne von uns. Und dann die Frage, wieso tun wir es nicht in dem Maße, in dem es vielleicht notwendig wäre, um die Balance ein bisschen zurechtzurücken. Also ich denke immer sehr gerne an Bernie Klassmann und an seine Straßenretreats. Also das, wo er sagte, nachdem die Leute mal auf der Straße gelebt haben, war es ihnen nie mehr wieder möglich, an einem Obdachlosen vorbeizugehen, ohne da wirklich was zu geben und ohne mit den Menschen zu sprechen. Und uns fehlt genau irgendwo, glaube ich, immer noch so dieses grundsätzliche, ganz tiefe Wissen von Verbundenheit, dass wir trotzdem nach wie vor so ein bisschen festhalten wollen an dem, was wir haben, oder? Wir haben nicht mehr viel Zeit für unseren Podcast und müssen bestimmt noch goldene Worte finden.
Also, wir tun, was wir können. Und zu mir kommen eher die sozial aktiven, politisch interessierten Menschen, die auch in, was weiß ich, in einer Behindertenwerkstatt arbeiten und dort pädagogisch tätig sind. Oder, also ich kenne viele Leute, die in diesen Bereichen mit randständigen Menschen bei der Tafel, ich kenne viele, die bei der Tafel arbeiten. Und ich möchte die unterstützen, dass sie das in einer guten Art und Weise machen. Und ich gebe halt, also ich sage auch, ich finanziere oder sagen wir mal, ich spende für bestimmte Projekte, die ich hilfreich finde, die so Graswurzelbewegungen sind, wo ich das Gefühl habe, das Geld landet da, wo es hilfreich ist und nicht in irgendeinem anonymen Topf oder so. Ja, also ich denke, wir tun unser Bestes oder ich empfehle, prüft euch immer wieder, dass ihr euer Bestes tut. Ich spreche dann auch darüber, was ich tue. Und ansonsten, anstatt dann zu jammern und zu klagen und zu schimpfen und sich gegen das System und der böse Kapitalismus und das böse System und alles sind ganz schlimm und schlimm und schlimm, die Wut und die Feindbilder zu stärken, eher die Verbundenheit und wenigstens Wunschgebete. Ich glaube auch an die Kraft von Wunschgebeten. Kann zwar nicht beweisen, aber es verändert zumindest das emotional-geistige Klima. Und ich bitte alle darum und versuche es selber auch, ein gewisses Maß an Zuversicht zu pflegen, dass wenn viele Menschen ihre Haltung ändern und die Verbundenheit real spüren, sie sich auch anders verhalten.
Ja, ganz vielen Dank für diese Worte und du wirst es ja mit einer Übung auch nochmal die Verbundenheit stärken.
Das mache ich sehr gerne.